Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen, vielen lieben Dank für die wunderbaren Lieder. Ich höre den Posaunenchor immer dann, wenn ihr am Heller spielen seid. Und das trage ich mir meistens immer ein, weil da mache ich mir mein Fenster auf, habe den Blick auf den Heller drauf. Ich höre euch so gerne und es ist so schön, dass es heute spontan so tatsächlich funktioniert hat, dass ihr hier seid und dass ihr die Idee gehabt hattet. Von daher, das freut mich ganz, ganz arg. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Vielen, vielen lieben Dank dafür für die Hinleitung. Auch das wunderbare Lied, das war noch ein Wunsch, das ich mir gewünscht hatte. Wenn wir uns physiologisch über unseren Körper beschäftigen und dann sagen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, hat das wahrscheinlich einen Grund. Ja. Und der Grund hat mit dem heutigen Thema zu tun. Blinde Flecken, bewusste, unbewusste Entscheidungen, Felix-Momente. Alles Stichworte, die mir zu dem heutigen Thema eingefallen sind. Ich habe mich, da ich und meine liebe Frau, wie wir das eben schon gehört haben, heute das große Vergnügen gemeinsam dran gesetzt und im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht. Peter, du hast mich gefragt, wie lange ich gebraucht habe, um das zu erklären. Bis vor nicht mal einer Woche hatte ich nicht den Eindruck vermitteln zu können, ja, worum es heute geht. Zum Glück haben wir uns diese Woche nochmal zusammengesetzt und gemeinsam geschaut, was blinde Flecken eigentlich sind. Warum auch immer habe ich vorausgesetzt, so ich das manchmal mache, dass jeder weiß, was blinde Flecken sind. Gut, dass wir uns das eben nochmal vor Augen geführt haben. Und ich will nicht ganz sagen, dass es letzte Woche oder in den letzten paar Wochen nicht auch an mir gelegen haben könnte, dass ich die Themen nicht so richtig rübergebracht habe. Danke dir. Bevor wir einsteigen, bete ich nochmal ganz kurz. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du uns gesagt hast, dass wir zu kommen können zu dir, wie wir sind. So wie wir heute sind, dass wir uns frei hier versammeln dürfen, dass wir uns zu dir mit unserem Blick gewandt zusammensetzen können, mit dem Blick auf dich, mit dem Blick darauf, heute was aus deinem Wort lernen zu dürfen. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns offen machst, dass du mich offen machst, deine Worte so wiederzugeben, wie du sie gerne haben möchtest. Und ich möchte dich bitten darum, dass du unsere Herzen offen machst dafür, dass das, was ich sage, das, was du durch mich sagen möchtest, in unsere Herzen kommt, so wie es gemeint ist. Wir sind aktuell mit Peter auf der Reise durch das erste Buch Mose. Von der Schöpfung zu den ersten Menschen, dem Sündenfall. Und letzte Woche mit der Erkenntnis, unser Handeln hat Konsequenzen. Wir leben in einer Welt der Sünde, in einer Welt jenseits von Eden, dem Paradies. Wir leben aber auch in der Gewissheit, dass Gott uns den Weg zum Baum des Lebens bewahrt. Bevor wir tiefer in das heutige Thema einsteigen, ist mir am Anfang wichtig, dass wir uns etwas Grundlegendes bewusst machen und vor Augen führen. So steht in Galater 3, Vers 26, denn ihr seid alle Kinder Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Das heißt, dass alle, die wir hier sind und an Jesus glauben, errettet sind. Aus seiner Gnade. Hier würde ich erstmal einen ganz, ganz langen Punkt machen. Weil danach für mich erstmal lange nichts kommt. Wir sind errettet. Punkt. Und doch will ich uns anhand von zwei Geschichten erklären, was das für uns für Konsequenzen haben kann. Ja, richtig, schon wieder geht es um Konsequenzen. Als ich letzte Woche Peter zugehört habe, habe ich gedacht, ganz hervorragend, das passt, da passt mein Thema im Anschluss, also heute, super zu. Die erste Geschichte, die ich mit euch anschauen möchte, steht in Apostelgeschichte 24 und handelt von Paulus, Felix und Drusilla. Ganz kurz zum Einordnen, in welcher Phase wir uns bei Paulus aktuell befinden. Nur knapp ist der Apostel Paulus einer wütenden Menschenmenge inklusive Hohenpriester in Jerusalem entkommen, die fest davon überzeugt waren, dass er einen Nichtjuden, und das war wohl ein Problem damals, mit in den Tempel gebracht und diesen somit entweiht hätte. Der Oberst der römischen Garnison, Claudius Lysias, sorgt dafür, dass Paulus in Jerusalem nicht von den aufgebrachten Juden gelyncht wird. Weil der Oberst aber auch nicht so recht weiß, wie er mit Paulus weiter verfahren soll, überstellt er ihn an den obersten jüdischen Behörde, den Hohen Rat. Der soll herausfinden, ob sich Paulus einer Straftat schuldig gemacht hat. Doch weil unter den Mitgliedern des Hohen Rates ein Streit ausbricht über genau die Frage, wird Paulus von dem römischen Oberst ein weiteres Mal in Sicherheit gebracht. Als der Oberst von einem Neffen des Paulus erfährt, dass sogar ein Mordanschlag gegen Paulus geplant ist, lässt er diesen heimlich und unter großen Sicherheitsvorkehrungen nach Caesarea bringen. Dort soll der römische Statthalter Felix darüber entscheiden, was mit Paulus geschehen soll. In der Apostelgeschichte wird in den letzten Versen von Kapitel 24 auch berichtet, dass Felix den vermeintlichen Übeltäter schon mal kurz in Augenschein nimmt. Doch dann beschließt er abzuwarten, bis auch die Vertreter der Anklage da sind. Soweit ganz kurz, in welchem Rahmen wir uns befinden, wo Paulus gerade aktuell ist. Nun sitzt also Paulus in der Stadt Caesarea in Untersuchungshaft. Und es dauert nicht lange, bis auch die Vertreter der Anklage aus Jerusalem angereist kommen. Im ersten Vers von Kapitel 24 wird berichtet, nach 5 Tagen kam der hohe Priester Hananias mit einigen Ältesten und dem Anwalt Tertullus herab, die erschienen vor dem Statthalter gegen Paulus. Paulus sitzt also auf der Anklagebank und muss sich vollends bewusst gewesen sein, dass seine Ankläger nichts anderes im Sinn gehabt haben, als ihn umzubringen. Und wie reagiert Paulus? Ganz anders, als wir das wahrscheinlich erwarten, mit einem Glaubensbekenntnis. Wir lesen in der Apostelgeschichte 24 in den Versen 14 bis 16, das bekenne ich dir aber, das sagt Paulus Felix, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Ich habe die Hoffnung zu Gott, dass auch sie selbst, die auch sie selbst haben, nämlich dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten gibt. Darin übe ich mich, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Ich hatte am Anfang von bewussten und unbewussten Entscheidungen gesprochen. Hier trifft Paulus eine bewusste Entscheidung, im Angesicht seines möglichen Todes auf Gott zu vertrauen und sich zu ihm zu bekennen. Was ein Vorbild für uns im Glauben. Die Geschichte geht aber noch weiter. Ich habe ja auch von Felix-Momenten gesprochen. Das hat, glaube ich, ziemlich zu Verwirrung geführt, als wir uns über Felix-Momente gesprochen haben. Die haben dir keinen Meter weiter geholfen, ne? Genau. Vielleicht uns heute, ja? Versetzen wir uns mal in die Gedanken des Statthalters Felix. Also wir waren bei Paulus, jetzt sind wir von Gedanken her im Kopf von Felix. Ein wildfremder Mann, Paulus, wird von den führenden Geistlichen Israels angeklagt. Felix weiß, dass sie ihn umbringen wollen. Er sieht, dass Paulus sich eigentlich nur halbherzig verteidigt und vielmehr ein Bekenntnis ablegt für seinen Gott. In Vers 24 wird es nochmal viel deutlicher. Hier sagt Paulus, es kann lediglich der Satz gewesen sein, den ich allen Versammelten zurief. Weil ich an die Auferstehung des Todes glaube, werde ich heute von euch angeklagt. Und jeder, auch Felix, wusste, dass es ihm um die Auferstehung Jesu ging. Noch einmal wird deutlich, Paulus redet und handelt in völliger Übereinstimmung mit den Schriften, die wir heute als Altes Testament kennen. Im Grunde sind es die anderen, die die wichtigen Zusammenhänge nicht erkennen und Jesus nicht als Messias, als Christus anerkennen wollen. Wohl aber unseren Felix lässt das Ganze nicht richtig locker. Nachdem er sich bei der Anklage nicht so recht entscheiden kann und seine Entscheidung vertagt, lesen wir in Vers 24, nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, zusammen und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus reden. Felix scheint so beeindruckt von Paulus Bekenntnis gewesen zu sein und von der guten Nachricht von Jesus und seiner Erlösung, dass er mehr wissen will. Aus lauter Neugier lassen sich Felix und Drusilla von ihm Nachhilfeunterricht in Sachen Christentum geben. Wow! Einer der bekanntesten Personen der Bibelgeschichte ist zu Gast und spricht über seine Einsichten in das Christentum. Was ein Geschenk. Bei einer sachlichen Informationsveranstaltung bleibt es jedoch nicht. Ich vermute, dass die beiden auf einmal sehr deutlich spüren, dass für sie die Stunde der Entscheidung gekommen ist. In dieser Stunde gibt Gott ihnen die Möglichkeit, ihre zweifelhafte Vergangenheit hinter sich zu lassen und einen Neubeginn mit Jesus zu wagen. Was Felix und Drusilda von uns Menschen heute, also von dir und auch von mir, nicht unterscheidet, ist die Tatsache, dass unsere Sünden entweder auf uns selbst lasten oder auf Jesus. Wir müssen uns also entscheiden, ob wir Jesus Erlösung annehmen und unsere Sünden bei ihm sind oder bei uns bleiben. Es gibt nur diese zwei Orte dafür. Jetzt ist er gekommen, der entscheidende Felix-Moment für dich, für uns und für mich. Was dann passiert, lesen wir in Vers 24 und 25. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redet, erschrak Felix und antwortet: Für diesmal geh. Zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Felix und Drusilla bleiben also lieber bei ihrem alten Lebensstil, wollen sich nicht verändern lassen, wollen nicht wiedergeboren werden in Jesus, gehen hier den für sie erstmal einfacher entscheidenden Weg. Sie hätten sich ja verändern müssen. Warum sage ich erstmal den erstmal einfacher entscheidenden Weg? Das erkläre ich am Ende noch. Wie ich am Anfang gesagt hatte, wir sind durch Jesus gerettet. Lange Zeit nichts. Und dann dürfen wir uns verändern lassen, neugeboren sein in Jesus. Das haben wir eben gesungen. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Auch wenn wir die Entscheidung für Jesus getroffen haben, bin ich überzeugt davon, dass wir tagtägliche kleine Felix-Momente haben können. Momente, in denen wir es uns einfach machen. Momente, in denen wir sagen, laut beten, das ist nichts für mich. Eine Andacht vorbereiten, kann ich nicht. Mit dem Nachbar, von dem ich weiß, wir haben eben über Nachbarn gesprochen, die dürfen wir einladen, von dem ich weiß, dass es ihm gut tut, dass es ihm nicht gut geht und dem ein ganz normales Gespräch gut tun würde. Mit dem spreche ich nicht und ducke mich lieber weg, wenn er an mir vorbeigeht. Kurz zu mir. Ich war kurz davor, in der Leitungsgruppe zu fragen, wer meinen Predigtdienst heute übernehmen kann. Ich kann das aktuell nicht. Das waren und sind auch aktuell noch meine Gedanken. Irgendwo im hinterletzten Eck meines Gehirns wusste ich aber, das ist nicht der Weg, den Jesus von mir will. Mein innerer Deal letzte Woche mit Jesus war, wenn ich darauf angesprochen werde, ob jemand den Predigtdienst übernehmen will, dann ist es der Wille Gottes, dass ich die Predigt jetzt nicht schreibe. So sind wir, so bin ich. Bis jetzt wisst ihr, wann ich die Predigt geschrieben habe, 31.10.2023, 15.42 Uhr, hat mich niemand gefragt und eigentlich wusste ich auch schon vorher, dass niemand bis zur Vorbereitung fragen wird. Aber das war so mein letzter Rettungsstil, ja, wo ich vielleicht eventuell den Predigtdienst noch abgeben konnte. Nicht falsch verstehen, da steckt kein Vorwurf drin, dass ihr nicht gefragt habt. Und ganz am Rande, später wurde ich gefragt. Ganz oft treffe ich Entscheidungen des einfacher erscheinenden Wegs. Damit hätte ich mich der Chance beraubt, mich mit Gottes Wort intensiv zu beschäftigen. Euch die Chance, euch heute damit zu beschäftigen. Und ich sage euch eins, die Zeit, währenddessen ich die Predigt geschrieben habe, ist und war für mich eine segensreiche Zeit. In einer Zeit, wo ich Ruhe in meinem Herzen gefunden habe. Mich auf das Wesentliche fokussieren konnte nach den letzten Wochen. Mir Gottes Wahrheiten zuzusprechen und zu erkennen. Mit dem Thema bewusste Entscheidungen, Felix-Momente, haben wir uns also beschäftigt. Nun also nochmal zu dem Thema unbewusste Entscheidungen, blinde Flecken. Erinnern wir uns auch nochmal an das, was wir heute zu blinden Flecken gelernt haben. Ich habe das selbst eben nochmal gemacht und ich war überrascht gewesen, ich habe es Ewigkeiten nicht mehr gemacht, wie schnell ich sehen kann, dass ich blind bin. Unser Körper hat, egal was wir machen, genetisch bedingte blinde Flecken. Das betrifft erstmal unseren Körper. Wenn wir über unser Selbst oder unser Ich sprechen, sprechen wir als Metapher über den Teil, den wir von uns nicht direkt wahrnehmen. Wir sind geprägt durch unsere Eltern und Verwandte, durch unsere Freunde, durch die Gesellschaft. Und so handeln wir ganz oft unbewusst. Ich erinnere mich noch dran, als ich das erste Mal im Auto saß und selbst fahren sollte. Kurzer Einschub, ganz ehrlich, es war nett in der Fahrschule. Ich habe alles unglaublich bewusst gemacht. Einsteigen, alles vorbereiten, mich anschnallen, Kupplung treten, Zündung an, Gang einlegen und so weiter und so fort. Auch bei den Verkehrsregeln später in der Fahrschule, Straßenverkehr habe ich nur daran teilgenommen, als ich dann in der Fahrschule war, an eine Kreuzung rangefahren, überlegt, welche Regeln greifen jetzt hier und so weiter und so fort. Wie fahre ich mittlerweile Auto? Ich hoffe nicht vollends geistig umnachtet, aber einfach aus der Intuition heraus. Und das ist in vielen Momenten richtig, in manchen aber nicht. Um einen solchen Moment geht es in Geschichte Nummer 2. Wir springen zu einer Geschichte aus den Chroniken, die von König David handelt. In den Chroniken werden fast die gleichen Geschichten behandelt wie in den Königebüchern. Die Chronikbücher sind wie eine Interpretation der Königebücher. In den Königebüchern ist immer wieder zu lesen, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. Daran sieht man, dass die Chronikbücher die Interpretation der Königbücher sind. Außerdem lesen wir in den Königebüchern vieles über den Standpunkt der Menschen, also von uns. Während in den Chronikenbüchern größtenteils Gottes Meinung wiedergegeben wird. Das ist wichtig zu wissen für die folgende Geschichte, die wir in Kapitel 21 lesen können. Also wir lesen aus der Sicht Gottes auf Davids Handeln. David befindet sich mit Israel bei den Königen im Krieg. Ohne dass ich großartiges Wissen darüber habe, wie man Krieg führt, hätte ich, bevor ich mich Hals über Kopf in einen Krieg stürze, erst einmal die Aussichten auf den Ausgang geprüft. Was muss ich dazu wissen? Klar, ich muss wissen, mit wie vielen Kriegern ich in den Kampf gehen kann, um zu überprüfen, ob ich überhaupt gewinnen kann. Und das macht David auch. So wie viele seiner Vorfahren auch. Mose zum Beispiel hat die Israeliten 2-mal gezählt. Also intuitiv eigentlich alles korrekt, wenn David jetzt das Volk zählt. Oder nicht? Es war vermutlich die größte Sünde, die David begangen hat, und die unterscheidet sich grundsätzlich von der Sünde, an der eine Frau namens Bathseba beteiligt war. Ja, die Sache mit der Volkszählung ist eine Art von Sünde, über die wir wahrscheinlich sagen würden, ich weiß gar nicht, warum das eine so große Sünde sein soll. Jeder ist aber geneigt dazu, den Zwischenfall mit Bathseba für eine schreckliche Sünde zu halten. Ich gehöre auch dazu. Denn in der Tat war es eine furchtbare Sünde, als David einen tapferen Soldaten bewusst im Kampf umkommen ließ. Nämlich den Ehemann von Bathseba, um seinen Ehebruch mit ihm zu vertuschen. Wie eben schon gesagt, in den beiden Chronikebüchern wird uns die Sichtweise Gottes vermittelt. Und in den beiden Chronikbüchern wird Davids Sünde mit Bathseba nicht einmal erwähnt. Lesen wir die Verse 1 bis 4. Satan wollte Unheil über Israel bringen. Deshalb brachte er David auf den Gedanken, eine Volkszählung durchzuführen. David befahl Joab und die führenden Männer des Volkes, geht und zählt die Israeliten von Beersheba im Süden bis Dan im Norden. Und dann erstattet mir Bericht. Ich möchte wissen, wie viele es sind. Doch Joab wandte ein, der Herr möge sein Volk noch 100-mal größer werden lassen. Sie alle sind doch sowieso deine Untertanen, mein König. Warum verlangst du sowas? Warum willst du Israel die Schuld aufbürden? Doch der König blieb bei seinem Entschluss, trotz aller Einwände, die Joab vorbrachte, und so führte Joab die Volkszählung in ganz Israel durch und kam dann nach Jerusalem zurück. Obwohl David darauf hingewiesen wird, es nicht zu tun, lässt er sein Volk zählen. David wollte Fakten, wollte wissen, wie stark er mit seinem Volk ist und warum er ein stolzer König sein kann. Wollte wissen, wie viel Macht er hat. Was ist aber verkehrt daran? In Jeremia 9, Vers 22 bis 23 lesen wir, so spricht der Herr, ein Weiser rühme sich seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Gott wollte, dass David ihm vertraut, und das hat er nicht. Und das hat David aus Gottes Sicht falsch gemacht. Wir spulen etwas weiter. Gott stellt David drei Straftaten zur Wahl. Und der Herr redet mit Gad, so lesen wir in der Bibel, in 1. Chronik 21, 9, Vers 12, dem Seher Davids, und er sprach, geh hin, rede mit David und sprich. So spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor, erwerde dir eins davon, dass ich es dir tue. Und als Gad zu David kam, sprach er zu ihm, spricht der Herr, erwähle dir entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Jahre Flucht vor deinen Widersachern und vor dem Schwert deiner Feinde, dass es dich ergreife, oder 3 Tage das Schwert des Herrn und Pest im Lande, dass der Engel des Herrn Verderben anrichte im ganzen Gebiet Israels. So siehe nun zu, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. Wenn wir uns die Strafen Gottes anschauen, sehen wir, dass es 2 Strafen gibt, bei denen David abhängig von Menschen wäre. Hungersnot, Flucht vor Davids Feinden. Daneben gibt es eine Strafe, bei der sich David in die Hände Gottes legt. Und jetzt ist es schön zu sehen, dass David anscheinend was gelernt hat. Denn er antwortet, David sprach zu Gott, mir ist sehr Angst, doch ich will in die Hand des Herrn fallen. Denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber ich will nicht in die Menschenhände fallen. David kennt seinen Gott. Hier haben wir es mit einem Mann zu tun, der eine Volkszählung befahl, weil er eigentlich den Menschen vertraute. Doch nun erkennt er seinen Fehler. Was heißt es nun für uns? Wir treffen Entscheidungen in unserem Leben, welche wir nicht bewusst treffen. Ein paar Beispiele dazu. Wir laden zum 3. Mal in der Woche den gleichen guten Freund, die gleiche gute Freundin ein. Das klingt erstmal nicht schlimm, oder? Weiß ich nicht. Aber vielleicht hätte jemand anderes in deinem Umfeld, der Nachbar, wer auch immer, gerade ein Ohr gebraucht oder einen Besuch von uns. Wir gehen abends nach getaner Arbeit auf die Couch und schauen Fernsehen, weil wir Ruhe brauchen, um wieder aufzutanken. Auch erstmal nicht schlimm. Gott will uns ja Ruhe schenken. Ich weiß aber nicht genau, ob das schlimm ist in dem Moment. Vielleicht hätte uns eine Gebetszeit, eine Bibellese genau den Gedanken gebracht, um einem Arbeitskollegen, deinen Freunden von deinem Glauben weiterzuerzählen. Und so können wir ganz viele unserer intuitiv ablaufenden Gewohnheiten weiterführen. Ich möchte uns heute herausfordern, uns selbst mal wieder auf den Prüfstand zu stellen. Nicht auf einen menschlichen Prüfstand, sondern auf Gottes Prüfstand. Gottes Blick auf dich. Zurück zu meinem Beispiel mit dem Autofahren. Lasst uns an unserer alltäglichen Kreuzung mal wieder bewusst nach links und nach rechts schauen, um zu schauen, was die blinden Flecken in deinem und in meinem Leben sind. Wo finden wir Gottes Blick auf uns? Wir finden Gottes Blick auf uns in der Bibel, indem wir die Bibel lesen und dafür beten, dass wir sie verstehen und was Gottes Wort für mich zu bedeuten hat. Indem wir uns über die Bibel und das, was wir darin gelesen haben, austauschen. Und dafür haben wir hier in der Gemeinde, unter uns Freunden, Platz und Raum. Nutzt das. Vielleicht ist einer deiner blinden Flecken, dass du selten in der Bibel liest. Ein guter und einfacher Start zur Reflexion in der Bibel ist die Antwort von Jesus, die er einem Gesetzesgelehrten gibt, auf die Frage, welche denn das höchste Gebot ist. Jesus antwortet ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das höchste und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Noch einmal zurück zum Anfang. Du bist geliebt von Gott und errettet durch seine Gnade mit dem Glauben an Jesus und sein Opfer an uns. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 13, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Als Christen sind wir jetzt schon hineinversetzt in das Himmelreich und haben alle Zeit Zugang zu Gott, Zugang zum Thron der Gnade. Das lesen wir in Hebräer 4, Vers 16. Wir haben eine wiedergeborene Identität und unser altes Ich zurückgelassen. Ich komme zum Schluss und blicke nochmal auf das Gesagte zurück. Mir fallen zwei Optionen ein, wie wir auf das Gesagte und auf die Geschichten reagieren können. Option 1. Alles bleibt, wie es ist, mit dem Wissen, dass wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, du gerettet bist. Und das bist du. Option 2. Du stellst dein Leben immer wieder auf Gottes Prüfstand und fragst, liest, beschäftigst dich mit Gottes Vorstellung für dein Leben. Wir haben in den letzten Jahren so oft gehört, wie gut Gott von uns denkt. Wir sprechen immer wieder davon, dass Gott es gut mit uns meint. Wir als Familie haben in den letzten schweren Wochen unglaublich viel Segen erleben dürfen. Speziell, was es heißt, intakte Beziehungen zu haben, eine Beziehung zu Gott, eine Familie, die sich trägt, Freunde, die einen mittragen, eine Gemeinde, die einen trägt. Und dafür bin ich euch nach wie vor unglaublich dankbar. Ich bin überzeugt davon, dass diese Art Segen in unserem Leben wirken kann, wenn wir mit Jesus gehen. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns dieser Art von möglichem Segen berauben, wenn wir es nicht machen. Ich sage ganz bewusst von möglichem Segen, da ein Leben mit Jesus nicht automatisch heißt, dass alles großartig und rund läuft. Diesem Thema darf sich jeder Einzelne von uns selbst stellen, für sich selbst. Somit kann ich dir, jedem Einzelnen von uns, nur Mut machen, indem ich dir sage, dass ein Leben mit Jesus in deinem Alltag einen Unterschied macht. Unterschied machen wird. Auch wenn der Weg manchmal erstmal schwerer erscheint. Ein lustiger Fakt am Ende der Predigt: Tintenfische haben keine blinden Flecken. Also lasst uns Tintenfische sein. Wir singen zusammen.